Herzlich willkommen an Sie und euch hier heute zu unserem Gottesdienst am 11. Sonntag nach Trinitatis bei diesem herrlichen Wetter. Schön, dass ihr und dass Sie den Weg hierher gefunden habt. Der Wochenspruch für die vor uns liegende Woche aus dem Lukas-Evangelium wird uns begleiten. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Die neuen Gemeindebriefe sind da. Also diejenigen unter Ihnen und euch, die da zu den Verteilerinnen und Verteilern gehören, sind herzlich eingeladen, nachdem sie nach dem Gottesdienst Kuchen gegessen haben und Kaffee getrunken haben. Es gibt mal wieder selbstgebackenen Kuchen, das sagt aber nichts über die Qualität aus, sondern nur über den Weg der Herstellung. Besteht dann die Chance, die Gemeindebriefe mitzunehmen. Ich sage das nur, weil ich den gebacken habe. Über jeden anderen würde ich das nicht sagen. Dann gibt es die Chance, den wieder mitzunehmen. Wir brauchen nach meinem Stand weiterhin dringend Verteiler für den Bereich Wannseestraße, das ist hier, wo die alte Post ist, da am Zopp, am Weiher, Distel, Mooren, Segel und Ritterfalter, Karolinenstraße und Teile der Sputendorfer Straße. Das kann alles auch geteilt werden. Also wer da sowieso in der Nähe schon verteilt und sich eine Straße zuschlagen möchte, einfach auf Frau von Schmiederlö zugehen. Die macht einen Klick im Programm und dann ist Ihnen das und euch das zukünftig zugewiesen. Der Gemeindekirchenrat dankt herzlich für die Spenden und Kollekten des letzten Sonntags, die wie immer überragend hoch waren. Und ich habe leider vergessen, sie nachzugucken, aber trotzdem herzlichen Dank. Heute sammeln wir die kreiskirchliche Kollekte für das Projekt Getragen in Gemeinschaft. Das ist so ein generationenübergreifendes Projekt, sehr schön, was eben die Generationen ins Gespräch bringt. Und das ist ein Punkt, wenn Sie in den aktuellen Gemeindebrief noch nicht reingeguckt haben, sonst erzähle ich Ihnen jetzt was, was Sie schon wissen. Wir hatten hier Praktikanten ein paar Tage und die haben eben auch in den verschiedenen Kreisen waren die dabei und haben eben schon auch gespürt, dass das so über Generationen miteinander ins Gespräch zu kommen nicht die leichteste Übung ist. Das merke ich auch immer, wenn ich mal Konfirmandenunterricht vertreten muss oder darf. Das ist auch nicht so einfach, wenn man keine Kinder mehr in dem Alter hat und das irgendwie doch anders ist. Die eigene Kollekte ist für die Konfirmandenarbeit. Die Andachten der nächsten Wochen, ich bin nämlich im Urlaub, übernimmt Winfried Heileck bzw. Friedhelm Arndt und wer sich sonst noch reinschiebt in die Vertretung. Ich bin sehr froh, dass es einen zunehmenden Kreis an Engagierten hier in der Gemeinde gibt, die Lust und Laune haben, sich da zu beteiligen und da die Lasten zu verteilen. Kirchencafé habe ich angesprochen. Nächster Gottesdienst am nächsten Sonntag mit Frau Appelt, Pfarrerin Appelt, die ja auch schon, glaube ich, ein bisschen bekannt ist. Und danach ist unsere Pfarrerin wieder da und sollte dann den Gottesdienst feiern. Möglicherweise gibt es da noch Ergänzungen, was den Ablauf angeht, aber dann lassen Sie sich überraschen und ihr euch. Gibt es sonst noch Punkte aus der Gemeinde? Keine. Dann lasst uns gemeinsam das vor dem ersten Lied einen herzlichen Gruß in die Bankreihe geben zu euren lieben Nachbarn und euch einen gesegneten Gottesdienst wünschen. feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Lasst uns gemeinsam Worte aus dem 145. Psalm beten, wie gewohnt im Wechsel, ich das Ausgerückte und ihr und sie das Eingerückte. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, und wird vertilgen alle Gottlosen. Lasst uns unseren Gott anbeten. Sei mit euch. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, Gott, du erweist die Fülle deiner Macht, vor allem im Erbarmen und Verschonen. Lehre uns, allein auf deine Güte zu vertrauen, damit auch wir barmherzig werden und Anteil gewinnen an der Freude des Himmels. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Die Epistel für den heutigen Tag steht in Ephesus im 2. Kapitel. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Jesus Christus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jeder rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass darin wir wandeln sollen. Halleluja! Halleluja! Danket dem Herrn und ruft an seinen Namen, verkündigt sein Tun unter den Völkern. Halleluja! Das Evangelium steht bei Lukas im 18. Kapitel. Lob sei dir, o Herr. Jesus sagte zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Lob sei dir, o Christ. Und wir antworten darauf mit unserem Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir befinden uns in einem Jahr der Wettbewerbe. Wettbewerbe um Medaillen und um Sitzplätze in Gemeindevertretungen und Parlamenten. Wir befinden uns in einem endlosen und durch die Mechanismen sozialer Medien exponentiellen beschleunigten Wettbewerb um Meinungshoheit und um Anerkennung. Rufe nach immer mehr Regeln und Gesetzen, um das Leben in unserem Sinne, wer auch immer uns ist, bestmöglich zu gestalten. Regeln, die dann vorgegeben, kontrolliert und bei Nichteinhaltung sanktioniert werden. Religionen kennen natürlich auch Regeln. Nicht nur Regeln zum rechtsstaatlichen Betrieb, innerhalb der weltlichen Wirklichkeit, also alles das, was wir so an Kirchenrecht haben und was unsere Verwaltung hier regelt. Nein, ebenso Regeln zum religiösen Leben selbst. Geschriebene und ungeschriebene. Allgemeine, spezielle und sehr genaue Regeln. Das Judentum kennt mit den 10 Geboten 613 Gebote und Verbote, die das Miteinander, den Kult und die Speisegewohnheiten des Volkes Israels regeln. Nur wer die Gesetze einhält, hat eine Chance, im Endgericht vor Gott zu bestehen. Unser heutiges Evangelium, was wir gehört haben, bringt mit dem Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner im Tempel gut zum Eindruck, wie der Wettbewerb vor Gott vor sich ging. Auf der einen Seite der Pharisäer, der jüdische Rechtsgelehrte, der sich bemühte, nach allen jüdischen Gesetzen zu leben. Auf der anderen Seite der Zöllner, vermutlich auch ein Jude, dem aufgrund seiner Tätigkeit als Zöllner gar nicht möglich war, nach allen Gesetzen zu leben. Und während der Pharisäer Gott für seine herausgehobene und vermeintlich besonders nahe Stellung dankt und dabei ausdrücklich auch auf den anwesenden Zöllner Bezug nimmt und sich ganz weit vorne in der Schlange wähnt, hat der Zöllner genau erkannt, dass er aus sich selbst heraus vor Gott niemals gerecht sein kann. Er dankt nicht, er bittet mit gesenktem Haupt und in Selbsterkenntnis als Sünder um Gnade. Er weiß ganz genau, dass er den Wettbewerb um Gottes Gunst nicht durch sein Tun gewinnen kann. Das ist die Botschaft Jesu an dieser Stelle. Der Sünder, der um Gnade bittet, ist vor Gott gerecht, nicht der selbstbewusste Fromme, der das für sich selbstverständlich in Anspruch nimmt. Als sichtbares Zeichen dessen wendet sich Jesus als menschgewordener Gott ja ganz besonders den Ausgegrenzten und Randständigen zu. Unser heutiger Predigttext aus dem Brief an die Gemeinden in Galatien nimmt das Thema Gesetz, Werke und Rechtfertigung vor Gott, das meint immer das Angenommensein von Gott, also das vor ihm, nicht gut aussehen ist das falsche Wort, von ihm angenommen sein, ebenfalls in den Blick. Das ist quasi das Thema so ein bisschen des heutigen Gottesdienstes. Und zwei eigentlich zentrale Themen sind in der frühen christlichen Mission bestimmend. Und bestimmen eben die Auseinandersetzung zwischen den Aposteln der Heiden und denen der Judenmission. Es ist die Frage der Beschneidung und das Einhalten der Speisevorschriften. Die eine Seite ist der Ansicht, dass man nur auf dem Weg der Befolgung der wichtigsten jüdischen Gesetze überhaupt Christ werden kann, und zu denen gehört nun mal die Beschneidung der Männer und die Speisevorschriften. Der Heide, in der Sprache der Bibel ein nicht-jüdischer Mensch, muss erst Jude werden, um dann Christ zu werden. Das ist, sehr verkürzt, die Position der Apostel in Jerusalem, die im Wesentlichen Juden in ihrem Umfeld missionieren. Ganz anders der Apostel Paulus, der auf seiner Mission als strenger Pharisäer ein engagierter Christenverfolger ist, bis ihn der auferstandene Herr bildlich vom Esel haut und ihn das Evangelium lehrt und ihn zu seinem erfolgreichsten Missionar unter den sogenannten Heiden macht. Paulus hat nämlich erkannt, dass all die Gesetzlichkeiten zur Erlangung des Heils unbedeutend sind und allein der Glaube an Jesus Christus rettet. Mit glühender Begeisterung und unendlicher Energie gründet er Gemeinden im heutigen Syrien, Libanon, in der Türkei und in Griechenland. Drei große Missionsreisen übernimmt er über viele Jahre. Doch wie das immer so ist, wenn man was versucht, irgendwann kommen andere. Und die haben eine andere Meinung. Und wenn man da nicht immer vor Ort sein kann, dann hört man, dass da was passiert. Und das geht Paulus genauso. Das ist ein gutes Netzwerk aus Briefeschreibern. Quasi so eine WhatsApp-Gruppe heute hatten die damals auch, dauerte nur viel länger. Brauchte man aber kein WLAN für, das war der Vorteil. Und da hörte er über seine Netzwerke, da sind in meinen Gemeinden, wo ich unterwegs war, Leute unterwegs, die legen das alles anders aus. Die sagen, nein, nein, wir müssen schon über die Beschneidung gehen. Das Gesetz ist schon wichtig, sonst geht das nicht. Und dann kommt es dazu, dass er in Antiochia mit dem Jerusalemer Apostel Petrus zusammenkommt. Und Petrus hatte vorher mit Heiden gegessen, und als er dann gemerkt hat, dass andere Judenchristen gekommen sind, war ihm das irgendwie nicht mehr so geheuer. Er hat sich ein bisschen unsicher gezeigt. Es kommt zu ein bisschen Heuchlerei. Und Paulus beobachtet das alles und bezieht Position. Und das, was er an Position bezieht, ist unser heutiger Predigttext, den ich euch jetzt lese. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, sogar selbst als Sünder befunden werden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne, denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Engagierte theologische Positionen, in der heutigen Sprache würde man das wahrscheinlich anders sagen, aber Paulus ist das sehr wichtig und er kommt, das ist euch vielleicht aufgefallen, so vom Wir zum Ich. Es ist ein engagierter Kampf um die Deutungshoheit und sein missionarisches Werk. Man spürt deutlich, dass diese Auseinandersetzung für ihn existenziellen Charakter hat. Glaube rettet und eben nicht Gesetze. Mir ist in Paulus Argumentation ein Satz ganz besonders aufgefallen. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das finde ich so ein beeindruckendes Bild. Jesus lebt in mir. Stellt sich natürlich die Frage, kann ich denn, dass Jesus in mir lebt, irgendwie erzwingen? Kann ich da irgendwas tun, damit das klappt? Nein, leider nicht. Auch wenn es in manchen christlichen Kreisen und Kirchen die Vorstellung gibt, dass ich nur genug beten müsse, genug Bibelstunde halten, genug Gottesdienste besuchen und regelmäßig fasten müsse, damit ich zum Glauben komme. Die Frömmigkeit, also die religiöse Praxis, das ist dein ganz persönlicher Weg in deinem Verhältnis zu Gott. Wie du in deinem Alltag die Verbindung zu Gott pflegst. Und das kann eine Stunde Bibellese sein, das können auch 5 Minuten sein, das kann auch gar keine Bibellese sein. Wichtig ist, dass die Verbindung bestehen bleibt und gepflegt wird. Diese Frömmigkeit kann aber keinen Glauben erzwingen, genauso eben wie Gesetzlichkeit keine Rechtfertigung vor Gott ermöglicht. Das alles geschieht, wie es in unserer Epistel aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde in Ephesus steht, nur durch Gottes unendliche Barmherzigkeit, Liebe und eben seine Gnade. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Es ist und bleibt ein Geschenk, wenn Gott bei dir einzieht. Die Bibel ist voller unterschiedlicher Geschichten und Berichte über solche Einzüge. Da sind Suchende, die werden gefunden. Da sind Menschen, die haut auf einmal mitten im Leben etwas um, wie Paulus, der zwar nach eigenem Ermessen bei Gott und doch total gegen Jesus war. Da sind Menschen, die Gott ruft, die seinen Sohn in die Nachfolge ruft. Das sieht man so wunderbar, wenn ihr euch die Nachfolgegeschichten mal durchlest. Und dann zieht Jesus bei dir ein. Ich glaube, wie sich so ein Einzug anfühlt, das ist genauso verschieden, wie wir Menschen verschieden sind. Vielleicht hast du schon immer versucht, die Nähe zu Jesus zu suchen, aber konntest sie irgendwie nie spüren und dann hast du irgendwie gemerkt, da tut sich was. Da ist was. Wie, bildlich gesprochen, Umzugskartons in dir ankommen. Die werden ausgepackt und damit gestaltet sich das in dir neu, wie sich deine Wohnung und dein Haus verändert, wenn du da mit deinen Kartons eingezogen bist und alles eingerichtet hast. So ist es, wenn Jesus sich in dir einrichtet. Und auch da sehen, wenn man in ein Haus oder eine Wohnung einzieht, das beobachtet man ja immer wieder, wenn man hier Eigentümerwechsel beobachtet, merken die Nachbarn eine Veränderung. Da ist vielleicht ein verfallenes Haus. Das wird auf einmal mit viel Liebe wieder hergerichtet. Und auf einmal erschallen aus diesem Haus keine aggressiven Rufe mehr, dass die Mittagsruhe doch endlich einzuhalten sei. Der Rasen nicht zu mähen um diese Zeit. Die Kinder nicht so laut schreien sollen. Sondern vielleicht kommt aus diesem Ruf, auf diesem Haus auf einmal ein herzlicher Gruß über den Zaun. Oder eine Einladung zum Kaffee trinken. Oder ein Unterstützungsangebot. Ein Einzug Jesu bei dir hat Folgen für dich und auch für deine Umwelt. Manchmal sieht man Menschen, die waren früher in so extremen sozialen Milieus aktiv. Rocker, mexikanische Drogenkartelle oder kolumbianische, irgendwelche Hooligans. Und die Körper sind übersät mit Tätowierungen und Narben, die dieses Leben am extremen Rand bei ihnen hinterlassen hat. Doch Jesus hat sie in einem Moment ihres Lebens gerufen, vorher gesucht, und nun sind sie als Straßenarbeiter Gottes in Brennpunkten unterwegs. Sie tragen ihren alten Leib und aus ihnen spricht doch etwas anderes. Was durch sie jetzt auf einmal geschieht, ist völlig neu. Und dieser extreme Gegensatz aus äußerem Erscheinen und inneren Sein könnte stärker nicht sein und zeigt, was echte Umkehr ausmacht. Es ist der alte äußere Körper, Symbol des gefallenen und sündigen Menschen, doch im Innern wohnt Jesus und wirkt durch den Menschen, in dem er wohnt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ist dieser Mensch jetzt perfekt, weil Jesus bei ihm eingezogen ist? Nein, denn solange er in dieser unserer Welt lebt, wird es immer wieder Momente geben, in denen die Sünde sich an und in ihm zeigt und die, um im Bild zu bleiben, liebevolle Fassade, liebevoll gestaltete Fassade beschädigt. Doch weil ihm die Gnade des Glaubens zuteil wurde, hat Jesus in ihm Wohnung genommen und repariert die beschädigte Fassade. Mit seinem Blut erwischt die Sünde ab. Paulus sagt, er ist mit Christus gekreuzigt. Liebe Gemeinde, die Worte aus dem heutigen Predigttext und des Apostel Paulus haben auch mein eigenes Leben wieder berührt und den Blick auf mich selbst geschärft. Und vielleicht geht euch das auch so. Ich kann nichts durch gesetzliches Verhalten erzwingen, was Gott mir nicht in Liebe und Barmherzigkeit als Gabe geschenkt hat. So wie ich bin, genauso hat mich Gott erschaffen und genauso liebt er mich auch. Ich bin dankbar, dass ich ihm vertrauen kann, dass ich an ihn glauben kann und er mir so immer wieder Stütze in meinem Leben sein kann. Er hat mich mit Ecken und Kanten erschaffen. Was ich gut kann, das hat er mir geschenkt, damit ich es ihm zur Ehre einsetze und nicht, um mich höher zu stellen über andere, die über diese Gabe nicht verfügen. Und die vielen Dinge, die ich nicht gut kann, die können andere Menschen besser. Und ich bitte Gott um einen Blick für die Menschen, deren Gaben sich mit meinen gut ergänzen. Ist Jesus rund um die Uhr und in jeder Situation in mir erkennbar? Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube fest daran, dass er ab und zu den Fensterladen öffnet und sich euch zeigt. Ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich liebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Lass uns nun gemeinsam Fürbitte halten und uns dazu erheben. Lebendiger Gott, du atmest in uns, auch wenn wir uns fern von dir fühlen. Du lebst in uns, tiefer als alles, was wir denken und erfahren, ist deine Gegenwart in unserem Leben. Deine Liebe ist uns, in uns ist weiter, als wir erhoffen und erträumen können. So bitten wir dich für alle, die klein von dir denken, die dich in ihre Erwartungen verrechnen oder meinen, dich schnell als vergangene Idee abtun zu können, die sich dir nicht öffnen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für alle, die sich selbst für das Maß der Dinge halten, die nur noch an die Macht des Stärkeren und an die Sprache der Gewalt glauben, die keine höhere Verantwortung kennen, die auf andere herabsehen als Niedere oder Fremde oder Ungebildete. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für alle, die in Schuld gefangen sind, ohne es zu wissen oder ohne es wissen zu wollen, weil sie für das Leid anderer taub geworden sind, weil eigenes erfahrenes Leid sie abstumpfen ließ, weil sie ihre Gebrochenheit vor sich selbst verbergen müssen, weil sie unfrei sind. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für alle, die der Krieg in die unentrinnbaren Schablonen von Feind und Freund zwingt, die kämpfen, ohne aufzuschauen, die hassen, ohne Skrupel, die ihre eigene Menschlichkeit vergessen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für alle, die dich nicht in sich atmen lassen, die nur funktionieren, die beständig an ihr eigenes Fortkommen denken, an Besitz und Ansehen und Selbstbestätigung, die die tiefste innere Frage, die Unruhe im Herzen, die Sehnsucht nach dir in sich töten. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Lebendiger Gott, schaff dir in uns Raum, mach uns weit, dass wir nach dir fragen und dich zu suchen vermögen. Denn wie könnten wir dich suchen, wenn du nicht bereits da wärst? So bergen wir uns in dir und beten, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in diesen Tag und die vor euch liegende Woche mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gib dir Frieden.